Die Aktienmärkte steigen von Rekordhoch zu Rekordhoch. Und viele fragen sich jetzt, wann kommt der Crash? Auch du hast mich gefragt und deswegen heute ein Video-Update dazu. Denn es geht keine Woche mehr rum ohne ein neues Allzeithoch, ohne ein Rekordniveau. Die Märkte marschieren immer weiter von Rekord zu Rekord. Und viele fühlen sich jetzt schon erinnert an die große Finanzmarktkrise 2008. Die aktuelle Hosse an den Aktienmärkten ist natürlich getragen durch die Euphorie rund um die künstliche Intelligenz. Und anscheinend sprengt sie alle Grenzen, die wir vorher hatten. Wir sehen momentan, KI ist inzwischen der größte Performance-Treiber an den Märkten. Denn viele Anleger übersehen, wie weit wir im aktuellen Zyklus bereits fortgeschritten sind. Während die Aktienmärkte Rekorde feiern, senden die Anleihenmärkte parallel zunehmend besorgniserregende Warnsignale. Und ich möchte daran erinnern, die Anleihenmärkte sind weitaus größer, mächtiger und voluminöser als natürlich der Aktienmarkt. Warum Rohstoffe und Edelmetalle vor einem historischen Superzyklus stehen und weshalb die wahre KI-Revolution am Ende vor allem Kupfer, Silber und Energie antreiben dürften, das erfährst du heute in einer spannenden, informativen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung und vom Friedrich Report als auch vom FS Broker. Bevor wir auf die Märkte eingehen, müssen wir erstmal rauszoomen und auch die Geopolitik anschauen. Und wir hatten das große Treffen, das heiß erwartete Treffen zwischen Trump und Xi, also den USA und China. Doch entgegen der hohen Erwartungen brachte der Besuch keine nennenswerten wirtschaftlichen Erfolge. Und das, obwohl eigentlich Trump im Tross die komplette Silicon Valley-Elite mit dabei hatte. Weder Handelsfragen noch Technologieexporte oder geopolitische Konflikte konnten nachhaltig gelöst werden. Viel wichtiger ist jedoch das übergeordnete Signal. Die Weltwirtschaft entfernt sich zunehmend von der alten Phase globaler Kooperation und bewegt sich in Richtung strategischer Machtblöcke. Wie ich es immer wieder erwähnt habe, auch in meinem letzten Bestseller, wir sind jetzt auf dem Weg von einer unipolaren Welt in eine multipolare Welt und das bedeutet mehr Protektionismus, mehr Zölle, mehr Deglobalisierung. Und natürlich der Kampf um die Rohstoffe. Und damit müssen sich die Unternehmen auf höhere Handelsbarrieren, fragmentierte Lieferketten, politische Unsicherheit und verschärften Wettbewerb um die Ressourcen einstellen. Und diese Entwicklung fügt sich in eine größere historische Umbruchphase ein, in der die bestehenden Ordnungen unter Druck geraten und wirtschaftliche sowie geopolitische Spannungen zunehmen. Und wenn du schon länger Abonnent von mir bist, weißt natürlich, wovon ich spreche, was für ein Paradigmenwechsel ich meine. Nämlich, die Rede ist natürlich vom Fourth Turning, dem Generationszyklus, wozu ich bereits auch ein sehenswertes Video gedreht habe, was ich dir hier oben verlinke und natürlich auch ein ganzes Kapitel geschrieben habe in meinem letzten Buch, die größte Revolution aller Zeiten. Und wichtig ist, schau es dir auf jeden Fall an oder lese es dir durch, weil wenn du diese Zyklen kennst und wenn du auch das Fourth Turning kennst, dann weißt du genau, was gerade passiert und kannst so dich exakt perfekt vorbereiten, monetär, aber auch mental auf das, was auf uns zukommt. Und damit bist du 2-3 Schritte weiter wie der Rest vom Fest da draußen. Also ich lege dir es wirklich ans Herz, das Video anzuschauen oder das Buch zu lesen oder natürlich gerne auch beides. Wenn du möchtest, kann ich das Buch auch signieren. Den Link findest du natürlich unten in den Shownotes. Und es kommt ein weiterer Umbruch, ein weiterer Paradigmenwechsel hinzu. Denn wir haben einen neuen Chef bei der größten Notenbank der Welt, der Fed. Jerome Powell sagt Adieu und wir sehen jetzt einen neuen Kevin Warsh. Und mit Kevin Warsh übernimmt ein neuer Fed-Chef die Notenbank, der zwar lange als Inflationsfalke, also eher als konservativ galt, inzwischen jedoch deutlich marktfreundlicher auftritt und wesentlich offener für Zinssenken geworden ist, als Prämisse das Amt überhaupt antreten zu dürfen. Das war ja auch wahrscheinlich die Vorgabe von Donald Trump, die Zinsen zu senken, mehr Liquidität ins System zu pumpen, damit alle sich gefühlt reicher fühlen, wenn die Aktienmärkte immer weiter nach oben manipuliert werden. Zudem darfst du auch nicht vergessen, wir haben Rekordverschuldung in den USA bei knapp 40 Trillionen Dollar. Also 40 Billionen Dollar. Das bedeutet, wenn nur um 1 Prozentpunkt die Zinsen steigen auf die US-Staatsschulden, heißt es knapp 400 Milliarden mehr Belastung für den US-Haushalt. Aus dem Grund möchte natürlich Trump die Zinsen gesenkt sehen. Aber in einer Inflationszeit, wie wir sie momentan haben, eher schwierig, weil das würde die Inflation weiter antreiben. Und genau das Wissen musst du haben, das ist die finanzielle Intelligenz, von der ich immer rede, die ich in meinen Büchern, aber auch in meinen Vorträgen immer wieder vorführe. Aber natürlich gibt es ein Problem. Die Märkte rechnen inzwischen wieder ganz offen damit, dass der nächste Schritt der Fed keine Zinssenkung ist, nämlich, sondern eine Zinserhöhung, um natürlich die Inflation zu bekämpfen. Und noch absurder wird es beim Blick auf die Zinsfutures. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed vor Juli 2027 überhaupt die Zinsen senken wird, liegt mittlerweile gerade mal bei 1%. Du hörst richtig. Also übersetzt bedeutet das, der Markt verabschiedet sich zunehmend komplett vom Traum der schnellen geldpolitischen Rettung durch mehr Liquidität. Und genau das wird jetzt brandgefährlich. Weil, wie von mir erwartet, kommt jetzt die zweite Inflationswelle. Ja, sie steigt gleichzeitig parallel zu aktuellen Entwicklungen. Sehen wir, dass die Inflation immer wieder auf ein höheres Niveau steigt. Momentan das höchste Niveau seit 2023. Während aber das Verbrauchervertrauen regelrecht einbricht und der Arbeitsmarkt in den USA ebenfalls zunehmend Schwäche zeigt. Und das ist eine gefährliche Mischung. Würde die Inflation mit dem gleichen Wachstum wie in den letzten Monaten weiter steigen, könnte die US-Inflation bereits dieses Jahr schon wieder auf über 5% ansteigen. Selbst bei etwas schwächeren Monatswerten läge sie weiterhin deutlich über den aktuellen Erwartungen der Märkte. Denn nach außen wirkt die Wirtschaft noch stabil, doch intern beginnen bereits die ersten Risse sichtbar zu werden. Und genau daraus entsteht das Worst-Case-Szenario für die Märkte. Steigende Zinsen trotz schwächerer werdender Wirtschaft. Und de facto befinden wir uns ohnehin bereits wieder schleichend im Quantitative Easing, also QE, also mehr Liquidität wird dem Markt zur Verfügung gestellt. Offiziell spricht die Fed zwar weiterhin von Bilanzabbau und restriktiver Geldpolitik, doch gleichzeitig werden über Repo-Märkte, Liquiditätsprogramme und die Stabilisierung des Finanzsystems erneut enorme Mengen Liquidität bereitgestellt. Die Bilanz der Fed signalisiert schon, dass wir den Boden gesehen haben und die Kurve geht schon, die dreht schon wieder nach oben. Und es bedeutet, es kommt mehr Liquidität in den Markt. Das globale Schuldensystem kann die heutigen Defizite und Refinanzierungen schlicht kaum noch ohne permanente Unterstützung der Notenbanken tragen. Was wir aktuell sehen, ist nichts anderes als eine Insolvenzverschleppung gigantischen Ausmaßes. Und deswegen sehen wir auch, dass die Geldmenge M2 global von einem Allzeithoch zum nächsten steigt, genauso wie die Aktienmärkte. Und momentan stehen wir bei sagenhaften 22,7 Billionen Dollar. Und daraus entsteht ebenfalls ein großes Dilemma. Wir haben steigende Ölpreise, geopolitische Spannungen und die hartnäckige Inflation bzw. eine zweite Inflationswelle, die Fed jetzt zwingen, eigentlich dazu, die Zinsen länger hochzuhalten oder sogar erneut anzuheben, um die Inflation einzudämmen. Gleichzeitig aber geraten Staaten, Banken, Immobilienmärkte und hochverschuldete Unternehmen bereits jetzt massiv unter Druck wegen den hohen Zinssätzen. Die Märkte hoffen deshalb weiterhin auf Zinssenkungen. Aber exakt dort liegt die Gefahr. Denn sollte die Inflation weiter steigen, könnte die Fed gezwungen sein, trotz hoher Inflation erneut Liquidität ins System zu pumpen, um das ganze Geldkarussell, die Märkte zu retten. Und genau dieses Umfeld war historisch oft der ideale Nährboden für Gold, Rohstoffe und reale Vermögenswerte. Lass uns mal gemeinsam auf die Bewertung der Märkte schauen. Aber bevor wir das machen, würde ich mich freuen, wenn du erstens, wenn du noch kein Abo hast, den Abo-Button drückst und natürlich die Glocke aktivierst, damit du immer informiert wirst. Interessanterweise haben 38% unserer Zuschauer gar kein Abo. Also, tu mir einen Gefallen, helf mir, finanzielle Intelligenz noch mehr zu verbreiten und sichtbarer zu werden durch den Algorithmus. Lass gerne auch einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und teile das Video kräftig. Schauen wir uns die Marktbewertungen an, die teilweise schon wirklich abstrus sind. Ein wichtiger Indikator, den ich auch immer wieder in meinen Büchern erwähnt habe, für die Bewertung der Aktienmärkte, ist der sogenannte Shiller-KGV von Robert Shiller. Dieser misst die Bewertung anhand der inflationsbereinigten Unternehmensgewinne der letzten 10 Jahre und gilt als langfristiger Maßstab für Über- oder Unterbewertungen am Aktienmarkt. Also ist der Aktienmarkt teuer aktuell oder billig und günstig. Und aktuell bewegt sich das Shiller-KGV erneut nahe jener Extremniveaus, die historisch häufig mit spekulativen Übertreibungen verbunden waren und insbesondere vergleichbar ist mit der Dotcom-Blase Anfang der 2000er Jahre. Das deutet darauf hin, dass die großen Teile des Aktienmarktes inzwischen sehr ambitioniert bewertet sind. Und jetzt sagt der eine oder andere, ja, KI ist aber was ganz anderes, ein absoluter Game-Changer, wir werden viel produktiver. In der Vergangenheit war es immer gefährlich zu sagen, this time is different, also dieses Mal ist es aber anders. Weil meistens endet das Ganze in Tränen und natürlich in einer Korrektur oder Crash. Fakt ist, historisch gesehen folgten auf solche Bewertungsphasen häufig längere Korrektur- oder Seitwärtsbewegungen. Und ein weiterer Aspekt, der das schiere Ausmaß der Euphorie bekräftigt, sind die Privatanleger, denn diese waren noch nie so hoch gehebelt im Markt wie heute. Die sogenannte Margin Debt beschreibt vereinfacht gesagt das Geld, das sich Anleger leihen, um zusätzlich Aktien und Wertpapiere auf Kredit zu kaufen. Steigen die Kurse, verstärkt dieser Hebel natürlich die Gewinne. Fallen die Märkte jedoch, wirkt derselbe Mechanismus brutal in die andere Richtung und kann massive Verkaufswellen auslösen und dann den Endkunden sozusagen pleite dastehen lassen. Und die Zahlen sind wirklich atemberaubend. Allein im April ist die Margin Debt in den USA um weitere 83 Milliarden Dollar explodiert und liegt inzwischen bei einem historischen Rekordwert von rund 1,3 Billionen Dollar. Innerhalb nur eines Jahres entspricht das einem Anstieg von über 50%. Damit erreicht die Verschuldung der Anleger mittlerweile mehr als 5% der gesamten US-Wirtschaftsleistung und liegt deutlich höher als vor der Finanzkrise 2008 und sogar extrem hoch, wenn man die Dotcom-Blase vom Jahr 2000 sieht. Der Markt hängt also inzwischen massiv am Kredithebel. Und genau das macht natürlich die aktuelle Situation tatsächlich so gefährlich. Denn solange die Kurse steigen, funktioniert dieses Schneeballsystem. Doch sobald die Märkte drehen, können gehebelte Positionen schneller zu einem Brandbeschleuniger werden, als man bei 3 auf den Bäumen ist. Und ich möchte noch einen weiteren Indikator mitgeben, der gerade ganz klar signalisiert, dass die Märkte historisch hoch bewertet sind. Und zwar niemand anderes als Warren Buffett, die Investmentlegende aus den USA, hat einen Indikator und der signalisiert gerade Vorsicht. Nicht ohne Grund hat seine Firma Berkshire Hathaway momentan knapp 400 Milliarden in Cash rumliegen, weil sie auf eine Korrektur warten, um dann wieder antizyklisch einzusteigen. Und dann haben wir natürlich das Sentiment, dass viele momentan eine FOMO haben, Angst haben, was zu verpassen und schnell noch auf den KI-Zug aufspringen möchten. Und das ist das eigentliche Risiko. Nicht die Euphorie selbst ist gefährlich, sondern die gigantische Verschuldung, auf der sie inzwischen aufgebaut wurde. Und dann gucken wir mal, und dann lasst uns doch mal auf das Smart Money gucken. Was machen die institutionellen Investoren? Was machen die besten Fondsmanager Welt aktuell? Wie sind sie positioniert? Und hier sind besonders aufschlussreich und interessant die sogenannten 13F-Filings, große Vermögensverwalter. Und dabei handelt es sich um verpflichtende Quartalsmeldungen an die US-Börsenaufsicht SEC, in denen Fondsmanager ihre Aktienposition offenlegen müssen. Und diese Daten gelten als wichtiger Blick hinter die Kulissen des sogenannten Smart Moneys, also der Wall Street, der Hedgefonds, der Superreichen, der Family Offices. Auffällig ist derzeit vor allem die starke Spaltung unter den größten Investoren der Welt. Während einige weiterhin massiv auf die AI, die künstliche Intelligenz, Cloud, Infrastruktur und Technologiekonzerne setzen, reduzieren andere bereits gezielt zyklische und wachstumsabhängige Positionen. Besonders deutlich zeigt sich das bei Alphabet, also Google. Einige Investoren stocken ihre Positionen weiter auf, während andere nahezu vollständig ausgestiegen sind. Das zeigt einen fundamentalen Streit darüber, ob die KI, die künstliche Intelligenz, die bisherigen Technologiegiganten weiter stärkt oder langfristig sogar deren Geschäftsmodelle gefährdet. Was denkst du darüber? Lass es mir unten in den Kommentaren wissen. Noch interessanter ist aktuell aber die Kapitalrotation innerhalb der Portfolios großer Investoren. Während einige Fondsmanager, zuletzt Airlines, Finanzwerte, Amazon und andere zyklische Unternehmenswerte reduzierten, floss gleichzeitig mehr Kapital in defensive Bereiche wie Biotechnologie, Gesundheitswesen sowie Unternehmen mit hoher Preissetzungsmacht wie Visa oder Moody's. Historisch traten solche Umschichtungen häufig vor größeren Marktverwerfungen auf. Also das ist schon mal ein Warnsignal, dass da sich vielleicht was anbahnt. Und die aktuellen Daten deuten darauf hin, dass sich viele institutionelle Investoren zunehmend auf höhere Volatilität, geopolitische Risiken, schwächeres Wachstum und mögliche Bewertungsanpassungen vorbereiten. Und Volatilität habe ich ja schon vor 2 Jahren dir angekündigt und genau die ist gekommen. Es ist ein wildes Auf und Ab, egal ob bei Bitcoin, Rohstoffen, Gold, Silber oder auch bei den Aktienmärkten. Und diese Volatilität wird anhalten. Warum? Weil wir im Fourth Turning sind in der unsicheren Welt. Und wo wir auch Volatilität sehen, sind die Anleihemärkte. Genau dort steigen die Spannungen inzwischen weltweit massiv an. Die folgende Grafik zeigt dir, dass die langfristigen Renditen in den USA, Großbritannien, Deutschland und Japan gleichzeitig momentan nach oben explodieren. Und das ist eine tickende Zeitbombe. Nochmal, die Staatsanleihenblase ist die Mutter aller Blasen. Und genau das ist brandgefährlich. Denn jahrzehntelang basierte das gesamte Finanzsystem auf billigen Zinsen und immer neuen Schulden. Wir haben ein Schuldgeldsystem. Das ganze System funktioniert nur, indem immer neue Schulden emittiert werden. Staaten, Unternehmen und Märkte haben sich daran gewöhnt, dass Refinanzierung praktisch nichts kostet und immer funktioniert, dass das Geld immer vorhanden ist. Doch dieses Zeitalter endet gerade, auch das ist ein Zykluswechsel. Die steigenden Renditen bedeuten nämlich nichts anderes als steigende Finanzierungskosten. Für Staaten heißt das, neue Schulden werden immer teurer. Ein immer größerer Teil der Steuereinnahmen fließt nicht mehr in die Infrastruktur oder in Wachstum oder in Soziales, sondern schlicht in den Schuldendienst. In den USA sind wir jetzt dieses Jahr bei 1,27 Billionen Dollar nur für den Schuldendienst. Da ist noch kein einziger Cent zurückgezahlt. Das zeigt schon mal, wie bizarr, wie abstrus groß dieses Schuldenmonster gewachsen ist. Und das ist eine tickende Zeitbombe. Das wird nicht gut enden. Und aus dem Grund steht ja auch der Goldpreis auf Allzeithochs. Warum? Weil er signalisiert, dass das Geldsystem am Sterben ist. Das ist nichts anderes als ein Fieberthermometer über den Zustand unseres kaputten Geldsystems. Für Unternehmen verteuern sich die Kredite ebenfalls. Investitionen werden zurückgestellt und das Wachstum gerät unter Druck. Gleichzeitig werden aber die Immobilien, Aktien und andere Vermögenswerte neu bewertet, weil Kapital plötzlich wieder Zinsen abwirft. Und genau das verändert auch das Verhalten der Anleger. Denn wenn Staatsanleihen plötzlich wieder 4, 5 oder teilweise sogar 6% Rendite liefern, fließt Kapital aus risikoreichen Anlagen ab und geht eben in die Anleihenmärkte. Klar, jeder mündige Investor wird sich sagen oder fragen, warum hochbewertete, risikoreiche Tech-Aktien kaufen, wenn die sicheren Staatsanleihen wieder attraktive Zinsen bieten. Genau dadurch entsteht Druck auf die gesamte Bewertungsstruktur der Finanzmärkte. Und besonders problematisch wirkt dabei der globale Energieschock rund um die Straße von Hormuz. Steigende Ölpreise treiben Inflation und Finanzierungskosten weltweit nach oben. Genau dadurch geraten hochverschuldete Staaten zunehmend unter Druck. Allein die USA müssen jährlich Billionen neuer Schulden refinanzieren und das plötzlich zu deutlich höheren Zinsen. Um noch einen draufzusetzen, muss man nach Japan in das Land der untergehenden Sonne mal schauen. Jahrzehntelang galt das Land als Synonym für Deflation und Nullzinsen. Doch jetzt steigen selbst dort plötzlich Inflation und Renditen massiv an. Damit beginnt ausgerechnet das Fundament des globalen Yen-Carry-Systems zu wackeln, auf dem jahrzehntelang enorme Liquidität für Finanzmärkte aufgebaut wurde. Auch zum Yen-Carry-Trade habe ich schon ein Video gemacht, ich werde es dir unten verlinken, auch sehr sehenswert, wenn du finanzielle Intelligenz erreichen möchtest. Ja, und was macht man, wenn man Geldnot hat? Ganz klar, guck nach Klingbeil, neue Schulden und natürlich neue Steuern. Man druckt entweder neues Geld oder verkauft das, was sich noch verkaufen lässt. Und genau das sehen wir aktuell in Japan. Japanische Investoren haben allein im ersten Quartal 2026 US-Staatsanleihen und andere internationale Anleihen im Wert von fast 30 Milliarden Dollar abgestoßen. Das ist der größte Kapitalabfluss seit 2022. Und der Grund dafür ist brutal. Die Renditen japanischer Staatsanleihen steigen inzwischen auf Niveaus, die das Land seit den 90er Jahren nicht mehr gesehen hat. Jahrzehntelang zwang die Nullzinspolitik japanische Investoren praktisch dazu, ihr Kapital im Ausland anzulegen, vor allem in amerikanischen Staatsanleihen. Doch genau dieses System beginnt jetzt zu kippen und droht die ganze Welt in eine Krise zu stürzen. Denn die Bank of Japan hat die Zinsen seit 2024 bereits mehrfach angehoben und dürfte wegen steigender Ölpreise und Inflation weiter nachlegen. Und dadurch werden japanische Staatsanleihen plötzlich wieder attraktiv und Kapital beginnt zu rotieren, woanders hin zu fließen, nämlich nicht zu fliegen, vielleicht auch zu fliegen, aber zurück nach Japan zu fließen. Und genau das ist gefährlich für die USA. Denn Japan ist mit über 1,2 Billionen Dollar der größte ausländische Halter amerikanischer Staatsanleihen. Wenn dieses Kapital zunehmend aus den USA abgezogen wird, steigt der Druck auf die amerikanischen Anleihenmärkte weiter an. Die USA brauchen jedoch permanent neue Käufer für ihre explodierenden Schulden. Und genau deshalb könnten die Renditen amerikanischer Staatsanleihen noch deutlicher, noch weiter steigen, mit natürlich gigantischen Kollateralschäden für die Aktienmärkte, für die Immobilienmärkte, für die Banken und das gesamte Finanzsystem. Und natürlich auch für die US-Regierung und Donald Trump. Während die Aktienmärkte dank KI-Euphorie neue Rekorde feiern, senden die Anleihenmärkte bereits ein völlig anderes Signal, nämlich, dass hier was in die Schieflage geraten ist. Und die entscheidende Frage lautet deshalb, wer liegt diesmal richtig? Is this time really different? Ist es der euphorische Aktienmarkt oder der zunehmend nervöse Anleihenmarkt? Was ist deine Meinung dazu? Lass es mich mal in den Kommentaren wissen. Und ich schaue mir ja gerne die Vergangenheit an und die vergangenen Zyklen an. Und historisch betrachtet, muss man leider sagen, im Rückspiegel der Geschichte, hatte der Anleihenmarkt bei solchen Wendepunkten meist die bessere Trefferquote. Und genau das ist besonders interessant, weil die Korrelation zwischen den Aktienmärkten und der Volatilität am Anleihenmarkt inzwischen so stark negativ ist, wie zuletzt während des Corona-Crash 2020. Vereinfacht heißt das, während Aktien weiter steigen und Euphorie ausstrahlen, nimmt gleichzeitig die Nervosität am Anleihenmarkt weiter massiv zu. Historisch war eine derart starke Entkopplung beider Märkte häufig ein Warnsignal dafür, dass etwas im Finanzsystem aus dem Gleichgewicht geraten ist und eine Korrektur bevorsteht. Aber bei dem ganzen Hype um Tech-Werte stellt sich mir die Frage, wer hat eigentlich den größten? Und ich weiß, der ein oder andere wird es jetzt hassen. Ja, natürlich ich. Nein, Quatsch. Denn das Krasse ist eigentlich, dass jeder denkt, Tech- und KI-Unternehmen hätten die höchsten Margen der Welt. Aber soll ich dir mal was sagen? Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Das stimmt nicht mehr. Und somit ist auch eine weitere Prognose meinerseits eingetroffen, denn ausgerechnet die von mir favorisierten Minengesellschaften erzielen heute die höchsten Gewinnmargen der gesamten Weltwirtschaft, die mit ca. 30% teilweise doppelt so hoch sind wie im Technologiesektor. Ja, eiderbübsch. Während alle gebannt auf Nvidia, Künstliche Intelligenz und Softwarekonzerne schauen, übersehen viele völlig, was sich im Rohstoffsektor gerade abspielt. Ich meine, wenn du hier Abonnent bist, weißt du, dass ich seit Jahren vom Rohstoff-Superzyklus spreche. Und der ist gerade im vollen Gange. Bei den aktuellen Metallpreisen verwandeln sich gut geführte Rohstoffunternehmen regelrecht in Gelddruckmaschinen. Und die eigentliche Ironie dabei ist, ausgerechnet jene KI-Unternehmen, die heute an der Börse gefeiert werden, treiben diesen Rohstoffboom selbst massiv an und helfen den Minengesellschaften immer lukrativer zu werden. Wie ich es in meinem Vortrag auch immer und immer wieder sage, wenn ich auf einer Bühne stehe, die ganze neue schöne KI-Welt entsteht nicht nur digital, sondern wir brauchen tausende neue Rechenzentren, günstigen Strom, Stromnetze, Halbleiterfabriken und Infrastrukturprogramme. Und die brauchen vor allem eins, nämlich günstige Energie und reale Rohstoffe. Denn womit werden denn all diese neuen Datacenter gebaut? Richtig, Mit Beton, mit Sand, mit Kupfer, mit Silber, mit Zink, mit Uran und strategischen Metallen. Jeder KI-Server verschlingt Energie. Jede Netzkapazität, jede KI-Abfrage braucht Energie und Strom. Wir brauchen Kupferleitungen. Jeder neue Chip benötigt Rohstoffe. Zinn zum Beispiel. Mit anderen Worten, selbst wenn man nicht weiß, welches KI-Unternehmen am Ende gewinnt, alle brauchen dieselben Ressourcen. Das ist wie der Goldrausch damals in Alaska. Diejenigen, die nach Gold gebuddelt haben, wurden vielleicht reich. Aber die Ausstatter, die die Infrastruktur zur Verfügung gestellt haben, die Schaufeln, die Hosen und so weiter, die sind sicher reich geworden. Und aus dem Grund habe ich ja auch den Friedrich-Report gegründet. Aus dem Grund haben wir ja auch die Möglichkeit, über den FS-Broker weltweit alle Rohstoffaktien, die wir im Report empfehlen, auch zu kaufen. Günstig, mit menschlichem Service an der Hotline. Also schau mal gerne rein in den Friedrich-Report. Für weniger als 1 Euro bekommst du eine Outperformance. Momentan der beste Investmentbrief im deutschsprachigen Raum. Und mit FS-Broker hast du den besten kostengünstigen Broker, wo du alle Aktien, alle Rohstoffaktien auch wirklich in Australien oder Kanada kaufen kannst. Und das günstig. Und ich bin sicher, der wahre Gewinner am Ende des KI-Booms wird nicht nur Silicon Valley sein, sondern tatsächlich der Rohstoffsektor und hoffentlich du. Also deswegen check mal den Friedrich Report und natürlich auch den FS Broker. Die Grafik vergleicht die langfristige Entwicklung von Rohstoffen gegenüber klassischen Aktienmärkten über rollierende 10-Jahres-Zeiträume seit den 50er Jahren. Und historisch betrachtet verlaufen Rohstoffzyklen in gewaltigen Wellenbewegungen. Auf lange Phasen der Underperformance, die wir ja hatten, folgen meist Jahre massiver Überrenditen, die alles in den Schatten stellen. Und genau an dem Startpunkt sind wir gerade. Da musst du partizipieren. Deswegen habe ich ja vor 2 Jahren den Friedrich Report gegründet und jetzt auch den Rohstoffbroker, den FS-Broker als Brokerlösung initiiert. Und besonders spannend ist dabei die aktuelle Situation. Nach über einem Jahrzehnt extremer, wirklich extremer Schwäche gegenüber Tech- und Finanzwerten, also einem Bärenmarkt, beginnt sich das Verhältnis erneut nach oben zu drehen und umzudrehen. Und genau an solchen Punkten entstanden historisch die größten Rohstoff-Superzyklen der vergangenen Jahrzehnte. Und ich nenne es den Millionärszyklus. Wer jetzt auch mit wenig Kapital auf die richtigen Pferde setzt, wird lebensverändernde Renditen einfahren in den nächsten Jahren. Ich habe noch ein weiteres Ratio, was das verdeutlicht und unterstreicht. Ein besonders spannendes Signal liefert auch das Verhältnis zwischen Gold und dem S&P 500, dem US-Aktienmarkt. Denn letztlich zeigt dieser Chart nichts anderes als einen jahrzehntelangen Kampf zwischen realen Vermögenswerten und klassischen Finanzassets. Nach dem großen Gold- und Rohstoff-Superzyklus der 70er Jahre begann mit den 80ern die Ära der Globalisierung, fallende Zinsen und explodierenden Aktienmärkte. Über Jahrzehnte dominierten natürlich Technologie, Finanzwerte und Papiervermögen nahezu alternativlos die Kapitalmärkte. Und genau dieses Verhältnis beginnt seit dem Jahr 2000 langsam aber strukturell sich zu verändern. Gold hat jetzt den S&P sogar outperformed über 25 Jahre. Die langfristige Formation deutet zunehmend darauf hin, dass wir möglicherweise vor dem historischen Trendwechsel stehen. Und warum? Weil wir in der Zeitenwende sind. Die makroökonomischen Rahmenbedingungen haben sich fundamental gedreht. Wir sehen Deglobalisierung, geopolitische Konflikte, explodierende Staatsverschuldung, strukturell höhere Inflation, steigender Energiebedarf durch künstliche Intelligenz und der weltweite Kampf um strategische Ressourcen. Und die sprechen zunehmend für limitierte Werte in dieser unsicheren Zeit. Und wie gesagt, ich habe euch seit Jahren darauf vorbereitet, dass das kommen wird und wir sind immer noch am Anfang. Es ist noch nicht zu spät, aktiv zu werden. Während die letzten Jahrzehnte vor allem von Finanzassets profitierten, wird die kommende Phase der Beginn realer Werte sein. Das Zeitalter der Sachwerte beginnt. Das ist übrigens eine Keynote, die ich schon seit Jahren so halte. Ein nachhaltiger Ausbruch in dieser Dreiecksformation wäre deshalb weit mehr nur als ein charttechnisches Signal. Es könnte das Ende der jahrzehntelangen Dominanz von Technologie und Finanzwerten einläuten und den Beginn eines neuen Rohstoff-Superzyklus markieren. Aber lasst uns zum Abschluss gemeinsam nochmal auf die Charts der Edelmetalle und insbesondere bei Silber blicken, weil es kamen viele Anfragen rein. Was machen? Jetzt verkaufen? Es gab eine deutliche Korrektur. Silber wurde allein letzte Woche um 9% abgestraft. Aber genau diese Volatilität habe ich angekündigt. Und wenn du dich von dieser Volatilität aus dem Markt werfen lässt, dann ist es natürlich ein Fehler. Warum? Weil ich sage ganz klar, jede Korrektur sind Nachkaufchancen. Und wir sind in einem langfristigen, übergeordneten Bullenmarkt. Und deswegen kann ich dir auch Entwarnung geben. Wenn dieser Rücksetzer, auch wenn er sehr volatil verlief, nichts anderes ist als ein sogenannter Backtest eines Ausbruches. Sollten wir das Level von $75 halten, sieht es erstmal gut aus. Wir könnten weitere Anstiege in den Bereich von über $90 sehen. Wir sind auch oben bei $85 abgeprallt an der Widerstandszone. Sollten die $75 fallen, geht es Richtung $70 und danach werden die nächsten Kurse unter $60. Und das sind definitiv langfristig Kaufchancen. Da solltest du entweder einsteigen bzw. nachlegen. Nach wie vor erwarte ich bei Silber Allzeithochs und wir werden $100 und mehr sehen. Im Übrigen habe ich ein Interview gemacht mit Michael Oliver und der hat in dem Interview gesagt, er sieht $300 bis $500 dieses Jahr noch krasser, diesen Sommer noch. Also, lass ein Abo da. Das Video mit Michael Oliver, einem der treffsichersten Analysten im ganzen Bereich, wird in den nächsten Tagen definitiv auf meinen Kanal kommen. Und selbst ich war erstaunt von seiner Sicherheit und seiner Begründung natürlich. Ja, und wie sieht's bei Gold aus? Hier befinden wir uns ebenfalls momentan in einer Konsolidierungsphase nach dem starken Anstieg vom letzten Jahr. Völlig verdient. Anders als bei Silber haben wir hier leider noch keinen Ausbruch nach oben hin geschafft und kurzfristig wirken sich steigende Zinsen leider negativ auf Edelmetalle aus, weil diese keine Verzinsung vorweisen können. Die relevante Widerstandszone bei Gold liegt daher bei ca. $4,500 und eine sehr starke Kaufzone bei ca. $4,000. Sollten wir, was ich nicht erwarte, unter $4,000 fallen, dann auf jeden Fall reinvestieren, in die nächste Tranche einsetzen. Denn glaub mir, kurzfristig wird es volatil bleiben, aber mittel- bis langfristig werden wir weitaus höhere Kurse sehen, sowohl bei Silber als auch bei Gold und anderen Rohstoffen. Und zum Schluss, weil die Frage auch kam, schauen wir uns kurz nochmal das digitale Gold Bitcoin an. Denn der wurde in der ganzen KI-Euphorie und dem Iran-Spektakel vollkommen links liegen gelassen. Keiner beachtet ihn mehr, was ich bullisch finde. Ich kann mich nur wiederholen. Wir sind noch in einem Bärenmarkt. Im letzten Video dazu hatte ich dir bereits die Bärenflaggen eingezeichnet. Und siehe da, bislang ist es uns nicht gelungen, nachhaltig auszubrechen. Und wir scheiterten am oberen Widerstand. Ich hatte ja gesagt, ich kann mir eine Erholung vorstellen, Richtung $80,000, $85,000. Und genau das haben wir gesehen. Wir sind abgeprallt und jetzt sind wir wieder unter $80,000. Aber jetzt habe ich mich zwar versprochen, aber es ist ein freudscher Versprecher, denn die nächste kurzfristige Unterstützung liegt nun beim 50er gleitenden Tagesdurchschnitt aktuell bei $75,800. Ich habe aber immer gesagt, alle Kurse unter 70, unter 60, vielleicht sogar unter $50,000 sind langfristige Kaufkurse. Also kommen wir zum Fazit und ich hoffe, der Rundumschlag war für dich interessant, informativ. Lass mich das mal wissen in den Kommentaren oder mit einem Daumen nach oben, ob du mehr solche Marktupdates sehen möchtest zu den einzelnen Assetklassen. Und ich weiß nicht, wie du es siehst oder wie es dir damit ergeht, aber umso mehr Puzzleteile zusammenkommen, ein Gesamtbild ergeben, desto surrealer wirkt die gesamte Situation. Ölpreise steigen wieder deutlich an, die Renditen der Staatsanleihen schießen weltweit nach oben und trotzdem marschiert der S&P völlig unbeeindruckt von einem Hoch zum nächsten. Früher wäre genau diese Kombination ein massives Warnsignal gewesen. Steigende Ölpreise bedeuten Inflationsdruck. Höhere Anleiherenditen standen für teure Finanzierungskosten, sinkende Liquidität und Druck auf die Bewertung der Aktienmärkte. Denn wenn sichere Staatsanleihen plötzlich wieder attraktive Renditen liefern, beginnt das Kapital normalerweise einfach aus riskanteren Anleihen oder Anlagen abzuwandern und zu rotieren in die sicheren Anleihemärkte. Doch diesmal scheint der Markt all das komplett auszublenden. Und der Grund liegt vermutlich darin, dass die gesamte Rallye inzwischen fast ausschließlich von wenigen großen Technologieunternehmen und der KI-Euphorie getragen wird. Denn Chip- und Halbleiterwerte machen mittlerweile rund 19% des gesamten globalen Hedgefonds-Exposures aus und damit der höchste Wert aller Zeiten und mehr als doppelt so viel wie noch Anfang 2026. Das ist eine krasse Entwicklung. Solange dort weiterhin Milliarden hineinfließen, scheint die wirtschaftliche Realität kaum noch eine Rolle zu spielen. Aber diese Ignoranz ist gefährlich und wird meistens aufgelöst werden. Steigende Finanzierungskosten verschwinden nicht einfach. Hochverschuldete Staaten müssen immer größere Summen zu höheren Zinsen refinanzieren. Unternehmen kämpfen mit teuren Krediten und gleichzeitig treiben steigende Energiepreise die Inflation erneut an. Ich erwarte eine zweite Inflationswelle und eine dritte. Und das besonders natürlich auch in Europa. Wer sich aktuelle Einschätzungen von EZB, OECD oder Bundesbank anschaut, erkennt schnell, dass die Sorge vor dauerhaft höheren Zinsen und einem strukturell schwierigeren Finanzierungsumfeld massiv zunimmt. Man warnt sogar regelrecht. Und natürlich kann diese Rallye noch weiterlaufen. Märkte können länger irrational bleiben, als viele erwarten. Doch je länger diese Divergenz anhält, desto größer wird das Risiko, dass die Realität die Märkte irgendwann wieder einholt. Und this time is different, I doubt it. Und langfristig ist eins sicher, reale Werte, Sachwerte, werden auch diesmal die Krise glänzend überstehen. Deshalb denk immer daran, wegen Gold, Silber, dem digitalen Gold Bitcoin und natürlich auch Minenaktien, diesen Videos, deinem Wissen, weil du auch als Multiplikator eintrittst und deinen Mitmenschen informierst, meinen Büchern vielleicht, diesem Video, dem Vortrag, den ich immer wieder halte oder natürlich auch dem Friedrich Report und dem FS Broker, ist und wird die Welt da draußen besser, als wir glauben. Herzlichst, euer Marc.